Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen. Ich begrüße euch und natürlich meine zauberhafte Mitdiskutantin Kim.
Hallo. Diskutantin, hi Katrin,
wir diskutieren heute viel.
Okay.
Also ich werde dir natürlich eine Frau vorstellen und euch da draußen selbstverständlich auch und Julian selbstverständlich auch. Genau, er winkt, sage ich jetzt, weil ihr seht es ja nicht. Und genau, es wird ja ein bisschen intimer, würde ich sagen.
Uha, das ist jetzt aber auch mal eine Vorlage hier.
Da machst du direkt mal Krümmel vom Tisch.
Ja, direkt, genau, so leicht autistische Züge hier.
Möchtest du den obligatorischen Disclaimer?
Ja, ich möchte sagen, dass Katrin immer stets bemüht ist, aber auch ihr unterlaufen mal hin und wieder so kleine Schlüpfrigkeiten. Und es kann halt sein, also wir machen sie sichtbar und guckt doch einfach nochmal nach im Internet, was ihr sonst so über Ellen findet. Oh, jetzt habe ich gespoilert.
Jetzt hast du gespoilert. Ellen, mehr braucht man eigentlich auch nicht zu sagen. Ellen Lee DeGeneres, geboren am 26. Januar, herzlichen Glückwunsch nachträglich, 1958 in Metairie, Louisiana.
Aha.
Genau.
Wassermann.
Ein Wassermann. Korrekt. Das ist dir besonders wichtig, ne? Das machst du wirklich gut. Kim ist unsere Sternzeichenbeauftragtin.
Wenn es in Mai geht und Juli, dann habe ich Probleme.
Okay, nee, da kann ich dann helfen.
Okay.
Ich weiß leider ihren Aszendenten nicht und in welchem Mond welches Haus war. Das kann ich jetzt nicht so unbedingt sagen.
Okay.
Genau, Ellen, bevor wir zu Ellen kommen, habe ich dich ja schon vorgewarnt, wollte ich mit einer intimen Frage starten. Ich glaube, diese Frage stellt sich vielleicht im Laufe der Jugend jede Frau oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich habe mich das zwischendurch auch mal gefragt, ob ich auch auf Mädchen stehe. Ist dir das irgendwann durch den Sinn gekommen? Also hast du dir diese Frage gestellt?
Ob ich auf Mädchen stehe? Tatsächlich nicht in der Jugendzeit, sondern da war ich schon ein bisschen älter. Und ich war in einer Schauspielausbildung und die eine Kommilitonen-Ausbildungskollegin war lesbisch. Und ich bin ja immer so ein bisschen flirty, so allgemein, und will immer, dass alle sich gut fühlen in meiner Umgebung, meistens jedenfalls. Und sie guckte mich dann irgendwann an und meinte, du wirst noch feststellen, dass du lesbisch bist.
Aha.
Und ich so, hä? Nee, gar nicht. So, und dann war das für mich auch wieder in Akta gelegt. Und irgendwann hatte ich mal eine Beziehung, auch, glaube ich, in der Ausbildungszeit, wo der werte Partner seine zweite Seite, ja, ein Mann, so neugierig wurde und sich dann halt auch Männer mal anguckte. Und ich fand das total doof, weil ich musste dann mit Frauen und Männern konkurrieren. Und dann hatten wir so Diskussionen, ob ich eigentlich verklemmt und prüde sei und konservativ. So. Und dann dachte ich, okay, vielleicht muss ich mal irgendwie meinen Horizont erweitern. Hab's dann tatsächlich einmal mit einer Frau probiert und fand, fühlte sich so an wie Staubsaugen. So,
ja,
richtig.
Das hast du mir im Vorwege auch gesagt und ich habe mir so gedacht, also jetzt beim Knutschen wie ein Staubsauger, aber es ist allein die Tätigkeit von dumm. Man kann nebenbei was anderes machen und das ist jetzt nicht wirklich interessant.
Genau. Also es hat mich überhaupt nicht geflasht. Ich meine dann auch schon, vielleicht bin ich auch schon versaut, weil ich mag halt Männer einfach und habe gute Erfahrungen mit ihnen gesammelt. Ja.
Ich habe da war ich schon sehr weit erwachsen. Habe ich mit einer sehr guten Freundin, sind wir dann abends mal unterwegs gewesen, haben ein Bierchen getrunken und dann hat sie mich gefragt, ob ich schon mal eine Frau geküsst hätte und dann habe ich gesagt, nee. Und sie so, wie bitte? Hä? Auch so nach dem Motto, so, das kann jetzt doch nicht sein. Naja, und dann dann hat sie gesagt, das sollten wir mal machen. Und da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Und dann sind wir nach Hause, weil sie hat tatsächlich in demselben Haus gewohnt. Und dann habe ich sie vor ihrer Tür abgesetzt, bin dann nach oben gegangen. Und dann habe ich, weil sie dann irgendwann bei der Verabschiedung hat sie gesagt, Feigling, Feigling. Und
dann bin ich dann provoziert gefühlt.
Genau, dann habe ich so, und dann bin ich nach Hause und dann habe ich gedacht, boah, das will ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Und dann bin ich wieder runter.
Wie einfach bist du denn zu kriegen, ey?
Nee, aber ich habe gedacht, nee, okay, jetzt musst du es mal probieren, damit du wenigstens, weil ich hatte in meiner Jugend tatsächlich dann mal so zwischendurch, habe ich dann gedacht, ich gucke die anderen Mädels immer so an, aber das war mehr so ein Vergleichen. Mhm, haben die jetzt genau. Auch schon Brüste? Wie ist denn das so? Und dann habe ich so in mich hineingehorcht, mache ich das jetzt, weil ich vielleicht doch auf Frauen stehe? Aber ich fand halt auch immer Jungs viel interessanter und bin dann zu dem Schluss gekommen, nö, und das ist völlig okay, man kann auch Frauen angucken und muss nicht auf sie stehen.
Klar, natürlich.
Da muss man dann irgendwann drauf kommen.
Ja, und es gibt ja auch die typischen Reize und das guckt man sich halt auch an und sagt halt auch bewundernd, oh Mensch, die macht aber viel Sport, sieht toll aus, ne, schöner Bizeps oder schöne Taille, schöner runder Hintern.
Im Idealfall tut man das so wohlwollend, weil meistens gucken wir einander ja auch total an und denken so, ne, scheiße, die sieht aber gut aus und, oder boah, ist die alt geworden und das geht ja gar nicht. Also wir sind da schon sehr, sehr kritisch mit uns selbst. Ich mach's jetzt kurz. Knutschen war interessant. Es war interessanter als Staubsaugen, muss ich sagen, aber es ist dann auch dabei geblieben. Und dann haben wir uns noch ein bisschen weiter zusammen betrunken, drüber gelacht und dann auch nie wieder drüber gesprochen. Und es ist auch nie wieder sonst dazu gekommen. Und dann habe ich beschlossen, ich bin nicht lesbisch. Das war mein Coming In, sozusagen.
Coming In. Okay.
Zurück zu Ellen.
Wie hat sie das denn herausgefunden? Also hat sie Geschwister? Hat sie Mama, Papa?
Ja, genau. Also das ist vielleicht zur lesbisch Werdung dann auch interessant. Nein, aber ich erzähle jetzt mal ein bisschen von ihr. Sie ist aufgewachsen in Louisiana. Zunächst Tochter eines Versicherungsmaklers und einer Sprachtherapeutin, Vater Elliot, Mutter Elizabeth, wuchs mit ihrem älteren Bruder auf in einem Haushalt, das sehr christlich war. Also die waren angeschlossen an die Christian Science Community. Das ist eine Glaubensgemeinschaft, die im Grunde sagt, jeder Körper und jeder Mensch ist befähigt, durch die Liebe Gottes sich selbst zu heilen. Mit anderen Worten, so ein bisschen Zeugen Jehovas mäßig. Wenn man verletzt ist, dann wird das schon irgendwie in Ordnung kommen. Man darf auf gar keinen Fall zum Arzt gehen. Also in ihrem letzten Bühnenprogramm hat sie das sehr lustig beschrieben. Also das ging so weit in ihrer Familie, dass wenn im Fernsehen eine Aspirin-Werbung lief, hat sich die Großmutter todesmutig vor den Bildschirm geworfen. Und Ellen hat immer die ganze Zeit gedacht, was um Himmels Willen muss Aspirin sein? Was ist das für ein Wunderwerk? Und das, ne, das ist verboten. Und dann ist man natürlich besonders interessiert daran. Sie verpackt das in ihrem Bühnenprogramm sehr humoristisch auch, dass sie sich einmal das Knie aufhaut und zwar so, dass der Knochen rauskommt und der Vater beugt sich dann runter und so, spürst du die Liebe und wie geht's dir denn so? Und sie hat so in sich gedacht so, Alter, wie soll's mir gehen? Mein Knie ist gerade offen. Willst du Witze machen? Hat das natürlich nicht gesagt. Und dann,
aber so ein bisschen wie Mutter Teresa doch
ohnmächtig geworden.
Auch gesagt, durch den Schmerz, durch den Schmerz bist du Gott näher.
Genau. Das ist, ich weiß nicht, es gibt ja verschiedene christliche Strömungen. Das Prinzip hat sich vor allem darin gezeigt, also ne, Liebe zu Gott und so, das haben ja alle monotheistischen Religion mehr oder weniger miteinander gemein, aber dieses Nein, nicht zum Arzt gehen und so, also das ist ja, wenn man jetzt Protestant ist, durchaus erlaubt, wohingegen die eben das nicht gemacht haben. So, also ein Haushalt, der schon entsprechend so geprägt war, ich glaube, da braucht man einfach viel Humor. Sie sagt aber über sich selber, dass sie gar nicht so, sie war ein ordinary kid, also gar nicht so wirklich lustig, auch nie so ein klassischer Klassenclown, jemand, der aufgestanden ist und gesagt hat, so hoppla, hier komme ich und die Bühne ist meins und ich erzähle euch jetzt einen Witz nach dem anderen. Nö, war nicht so. Das war relativ unspektakulär. Das kam erst viel später. Sie hat Nach der Scheidung ihrer Eltern ist sie mit ihrer Mutter und deren zweiten Ehemann nach Atlanta in Texas, allerdings nicht in Georgia, gezogen, hat dort 76 die Schule abgeschlossen, also Highschool ganz normal, und hat dann Kommunikationswissenschaften angefangen zu studieren an der University of New Orleans, ist also dann wieder, oder New Orleans, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ich finde New Orleans irgendwie cooler.
Je nach woher du kommst, ne?
Ja, genau, ich habe ja ein Jahr in Kentucky verbracht, da ist irgendwie, weiß ich nicht, New Orleans, ist da irgendwie naheliegender, keine Ahnung.
Ich muss ganz kurz was fragen.
Ja, bitte?
Aspirin war haram, aber Scheidung geht klar, oder was? Was ist denn das?
Ja, das ist eben eine christliche Gemeinschaft, die eben genau das, Gesundheit kommt daher. Aber Scheidung ist offensichtlich, ja.
Ist sie dann immer noch im Glauben geblieben, die Mutter? Oder hat sie sich vom Glauben abgewandt?
Das entzieht sich meiner Kenntnis, das weiß ich nicht. Sie hat dann dieses Kommunikationswissenschaftsstudium abgebrochen und hat sich mit Gelegenheitsjobs verdingt. War Staubsaugervertreterin, war Kellnerin und so weiter. Und da, sagte sie, hat sie auch so ein bisschen Inspiration gesammelt, wie so Menschen ticken und funktionieren und so. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich lustige Sache.
Mhm. Da kann man einen guten Galgenhumor entwickeln, ne?
Ja, genau, muss man, glaube ich, auch. Aber so ein bisschen dieses, was sie von zu Hause ja auch schon kannte, dieses relativ spaßbefreite, also wenn man so arg sehr, sehr religiös aufwächst, dass man dann irgendwie was braucht, was so ein Ventil darstellt. Mhm. Ne? Es sei denn, man fährt die Nummer voll mit, aber gut, das ist man in den 70er Jahren, wo da gerade noch so Flower Power Ausläufer waren, weiß ich nicht, ob man da so grundsätzlich dann so d'accord und fein damit ist.
Das ist ja auch eine Charaktersache.
Ja, das kann sein. Also sie war ja erstmal sehr relativ langweilig und das finde ich irgendwie wahnsinnig interessant, weil sie hat dann festgestellt, okay, Entertainer, probiere ich mal aus, hat sich dann als Stand-Up-Comedian erst so in kleineren Clubs tatsächlich in New Orleans und zeitweise in San Francisco, wo sie kurzfristig gewohnt hat. Mhm. Dann hat sie 82 eine Showtime-Comedy, einen Wettbewerb gewonnen, The Funniest Person in America.
Mhm.
Und hat dann in der Folge ist sie dann landesweit aufgetreten und hat sich da dann so einen Namen gemacht und ist auch einmal dann tatsächlich, 86 war das schon, hatte sie ihren ersten Auftritt in der renommierten Tonight Show bei Johnny Carson, das war damals irgendwie ein Big Deal und witzige Frisur, wie sie einmal so abgeschnitten hier und dann oben so
ein
kurzer
Helm.
Borsten oben und dann so kurz, also sieht fürchterlich aus. Schaut euch das neue Programm von ihr an, was es auf Netflix gibt, Relatable heißt das. Da hat sie einen kurzen Ausschnitt, das ist sehr witzig. Wenig später, dann Ende der 80er, begann sie sozusagen eine Fernsehkarriere als Schauspielerin und hat dann auf ABC ihre sehr, sehr erfolgreich laufende Sitcom Ellen gestartet. Und Ellen
1980.
In den 80ern. In den 90ern, warte mal. Genau, in den 90ern. 93 hat sie angefangen mit Ellen. Mhm. Und wenn man jetzt
weiß
so diese alten Shows
so
guckt,
gefördert hat oder wer da so an sie geglaubt hat, dass sie das gekriegt hat.
Ist mir nicht bekannt. Nee, ist mir nicht bekannt. Irgendwer wird da gewesen sein, aber nicht namentlich erwähnt bei der, doch, ich muss es zugeben, eher oberflächlichen Recherche. Oh, jetzt habe ich mich geoutet. Aber ich habe mehr versucht, mich mit ihrer Kunst auseinanderzusetzen, als jetzt weniger mit dem, was da so an Jahreszahlen stand. Mhm. Kann sein, bestimmt. Irgendjemand, der gesagt hat, Johnny Carson, ich finde dich lustig. Er sagt dann auch sehr wohlwollend, als sie, ich meine, lustige Frauen, auch in den 90ern, das war ja wirklich auch noch nicht so gang und gäbe, so sehr anerkennend und fast hätte er ihr so einen väterlichen Klaps auf die Schulter gegeben, so, yeah, that's good stuff, ganz ordentlich so, ne, good material. Und sie so, danke, 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 ja, mal gucken, wo das Ganze hinführt und so, wie so ein Flummi, die ist ja wirklich so eher sehr hektisch und flummihaft gewesen.
Mhm.
Ist sie auch nach wie vor, aber sie wird ja auch ein bisschen älter, ne?
Ich finde, aktuell macht sie ja so einen Eindruck, als wenn sie so in sich ruht und ihre Shows sind ja auch immer sehr liebevoll und so ganz lustige Dialoge gescriptet mit ihren Gästen. So ist, ich finde, das ist nicht mehr, also früher mochte ich sie nicht so gern, wir hatten uns ja eingänglich mit Julian darüber unterhalten, dass Julian auch meinte so, boah, also die wäre ja furchtbar.
Mhm.
Und mir ging das am Anfang.
Sie ist ihm unsympathisch. Furchtbar, hast du, glaube ich.
Das gesagt.
Okay, meine Interpretation. Entschuldigung. Und mir ging das am Anfang auch so, als ich sie vor ein paar Jahren mal gesehen hatte oder ihre Show gesehen hat, dachte ich so, naja, ist jetzt irgendwie eine nicht so sympathische Frau. Und inzwischen finde ich sie unfassbar sympathisch.
Also was jemanden sympathisch macht, ist ein Scheitern, denke ich. Und da kommen wir sozusagen jetzt hin. In einer Folge, also sie hat irgendwann einen Traum gehabt, hat sie selber dann beschrieben, vielleicht hat sie den auch so ein bisschen aufgeplustert, ich weiß es nicht, findet sich auch in dem Buch Goodnight Stories for Rebel Girls wieder und das möchte ich jetzt ganz kurz vorlesen, wirklich nur die erste Geschichte. Eines Tages träumte Ellen von einem Vogel in einem Käfig. Irgendwann begriff der Vogel, dass der Abstand zwischen den Gitterstäben groß genug für ihn war und so flog er davon. Als Ellen aufwachte, war ihr sofort klar, was dieser Traum zu bedeuten hatte. Sie war eine bekannte Komikerin und sie hatte eine Rolle in einer sehr erfolgreichen Fernsehserie. Darin spielte sie eine Frau, die Männer liebte. In Wirklichkeit aber liebte Ellen Frauen. Doch das konnte sie nicht offen sagen. Und dann hat sie irgendwann gedacht, so, ich bin jetzt erfolgreich, war, glaube ich, 4 Jahre lief die Show schon sehr, 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 sehr erfolgreich und hat dann beschlossen, auch gegen jedes besseres Wissen und gegen jeden Ratschlag von außen, tu das nicht, du tust dir keinen Gefallen, das war dann 96, 97, hat dann das trotzdem durchgesetzt und hat eine Folge geschrieben, in der sie selber herausfindet, dass sie lesbisch ist. Und wir reden da schon, Ellen ist in den 30ern, ne? Also ein Coming-out, was sehr, sehr spät kommt. Und interessanterweise finde ich auch jetzt nichts über diesen Struggle, ne? Wie das so war mit dem Elternhaus und so, sondern es gibt immer sehr viel darüber, über dieses Coming-out und was das dann für sie beruflich und mit Business und so versucht hat, genau, bedeutet hat. Aber nichts darüber, wie dieser Weg dahin war. Aber die Folge selber, in der sie dann dieses Coming Out hat, das ist lustigerweise mit Laura Dern, die jetzt den Oscar gewonnen hat für ihre Nebenrolle in The Marriage Story. Laura Dern ist in dieser Folge eine lesbische Frau und hat dann irgendwie so ein, die kommen irrsinnig gut klar. Also Ellen in der Figur der Ellen in der Show und sie, they really hit it off, wie man so schön sagt auf Englisch. Die verstehen sich irrsinnig gut und dann hängen die irgendwie im Hotelzimmer ab. Und die Laura-Figur sagt dann zu Ellen, Ellen fragt dann Laura, und mit wem hast du einen Freund? Und Laura ist etwas verwirrt und sagt so, nee, ich stehe auf Frauen. Und Ellen so, ach so. Und ist dann so ganz unruhig und versucht dann so ein bisschen Abstand zu nehmen von ihr. Und dann sagt aber Laura zu Ellen, aber ich dachte, du bist auch lesbisch, because I get some vibes here. Und so, welche Vibes denn? Was? Nee. Und ist ganz entrüstet. Und am Ende dieser Folge fährt sie dann zum Flughafen, trifft dann die Laura und gesteht ihr dann, weißt du was? Und stottert dann so rum und sich, ich kann es nicht sagen. Und dann sagt Laura, ich weiß zwar, glaube ich, was du versuchst zu sagen. Und dann sagt Ellen irgendwann, I am gay. Und zwar dann versehentlich ist sie mit den Fingern auf irgendeinem Knopf für ein Mikrofon, mit dem man so Ausrufe macht. Und dann weiß es dann, dass der halbe Flughafen, dass Ellen gay ist.
Ah, okay.
Und genau, jetzt habe ich mich ein bisschen verschwurbelt ausgedrückt. Also sie ist versehentlich auf einen Knopf gekommen und dann war ein Mikrofon da und dann ist das überall übertragen worden. Und dann in dieser Situation sieht man richtig, wie Ellen als Ellen DeGeneres sagt, das war jetzt mein Coming Out vor der amerikanischen Bevölkerung sozusagen, kriegt so ein bisschen feuchte Augen und dann Laura Dern als ihre Kollegin sieht das dann und die beiden fallen sich in die Arme und man weiß genau, wenn man das im Nachhinein betrachtet, das war das Coming Out von Ellen als Ellen DeGeneres und nicht als Ellen die Figur. Und wenig später, das war jetzt ein bisschen lange Vorrede, wenig später hat sie dann auch wirklich ihr Coming Out. Und dann wird die Serie auch immer mehr, ne, also das Thema der Serie wird dann die Homosexualität von Ellen und dann gehen die Einschaltquoten radikal nach unten. Die amerikanische Bevölkerung ist ohnehin nicht mehr Fan dieser Serie und überhaupt vor allem christliche Vereine und so. Und wie kann das sein? Und wir reden vom Jahr 97. Ne? Die Serie wird wenig später abgesetzt und Ellen steht quasi mehr oder weniger vor dem Nichts. Sie kriegt auch keine Angebote mehr. Sie fällt in so ein richtiges Loch und ist dann, ja, im Grunde genommen erstmal, ne, du hast dein Coming Out mit Paaren 30 und niemand will mehr was von dir. Du bist beruflich quasi tot,
ja,
weil du lesbisch bist. Und dann hat sie auch so beschrieben, da merkt man, so, das, es gibt wenige Dinge, die man über sie liest, wo sie wirklich gebrochen ist und dann sagt, und dann denkst du, du bist doch immer noch dieselbe und nur weil ich lesbisch bin, will jetzt niemand mehr was mit mir zu tun haben. Das kann doch wirklich nicht euer Ernst sein. Aber gut, es ist einfach so. Ich habe meine sehr liebe Freundin Sonja, die lesbisch ist, gefragt, ob sie sich erinnern kann an diesen Moment, wo sie erfahren hat von Alan, dass die lesbisch ist. Mhm. Also sie sagt, das war bei ihr fast zeitgleich mit Alan. Mhm. Ihr Coming Out in ihrer eigenen Serie ist legendär. Als ich damals in San Francisco war, kam die Titelseite auf dem Times Magazine mit der Überschrift Yep, I'm gay raus. Das hat mich schon schwer beeindruckt. Und sie hätte sich dann wenig später dann auch selbst geoutet. Also durchaus auch jemand, der dann Vorbild ist und sagt, so, ich stehe dazu. Ich weiß nicht, wann Harpe Kerkeling geoutet wurde. Der wurde ja von Rosa von Braunheim, glaube ich, geoutet. Also dem hat man das quasi vorweggenommen. Der hat das nicht eigenmächtig gemacht.
Das finde ich aber doof.
Aber der hat es ja überlebt. Also Alan ja natürlich auch. Aber zurück zu...
Ja, wie ging es dann weiter?
Genau, Phönix aus der Asche. Mhm. Es kam dann ein glücklicher Zufall ihr zu Hilfe, und zwar der Andrew Stanton, der den Film Findet Nemo, den Animationsfilm Findet Nemo, also Drehbuchautor und Regisseur desselben Films war, der hat diesen Film konzipiert, als seine Frau im Hintergrund immer alte Folgen von Alan geguckt hat und hat dann, als er die Figur der Dory angelegt hat, gedacht, so redet Dory. Und ich muss jetzt Alan anrufen, was macht die eigentlich gerade? Also die hat dann irgendwie, ist sie noch über Lande getourt und hat dann versucht, wieder auf kleinen Bühnen zu spielen und so. Das war alles relativ freudlos, eine schlimme Zeit und so hit rock bottom. Und dann hat er sie angerufen, hat gesagt, pass mal auf, ich habe hier so einen Fisch. Der hat Gedächtnisverlust und der redet wie du. Ich habe die Figur, du darfst nicht Nein sagen. Du musst diesen Film synchronisieren. Und interessanterweise war dieser Film, genau dieser Film und diese Figur, der Steigbügel für Alan des Wiedereinstiegs ins Filmgeschäft.
Super.
Mit ihrer Stimme. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz niedlich und süß. Und damit ist sie quasi wieder zurückgekommen und hat dann ihre eigene, also die Talkshow, The Ellen DeGeneres Show, bekommen. 2003 ist die sogar schon gestartet, also ein relativ aber warte mal, langläufig.
Wann war das Coming Out? 96?
97.
97,
genau.
Oh, das ist aber eine lange Zeit.
Ja, ja.
Naja. Aber immerhin wieder zurückgekommen und immerhin die Möglichkeit gehabt, wieder zurückkommen zu dürfen.
Genau, ne? Genau. Ja, seitdem irgendwie von den großen nicht mehr, den großen Bühnen Amerikas auch als Funniest Woman Alive nicht mehr wegzudenken. Ne? Ein paar Mal die Oscars nominiert, sie hat die Oscars moderiert natürlich, ist dann auch mit diesem berühmten Selfie dann in die Geschichte eingegangen, möchte ich fast sagen, mit so einem blöden Selfie. Was gibt es noch zu erzählen?
Sie hat doch ihre Freundin, holt sie ja auch hin und wieder mal in die Show rein. Ne? Das ist doch auch eine bekannte, ist es eine Regisseurin, Produzentin?
Ja, die hatte irgendwie ein Faible für den Cast von Ellie McBeal, hatte ich so den Eindruck, weil erst war sie mit Anne Hesch verheiratet und dann seit 2004 liiert mit auch eben einer solchen Kollegin von der Anne, nämlich Portia de Rossi. Ich
das weiß ist gar doch nicht, die aktuelle.
Das ist die aktuelle, genau. Ja. Die sind noch verheiratet, die haben glaube ich 2008 dann geheiratet. Mhm. Und irgendwie ein ganz tolles Paar, finde ich. Ja, und das hält ja schon relativ lang so, ne?
Ja.
Obwohl, so lang ist das jetzt auch wieder nicht. Es gibt ja auch im Showbusiness oder im Hollywood gibt es ja auch durchaus Ehen, die ein bisschen länger halten insofern.
Meryl Streep seit 78, habe ich vorhin
gelesen. Meryl Streep ist seit 78 verheiratet. Boah, ist mein Geburtsjahr. Krasso. Das ist schon eine Weile.
Das ist echt beeindruckend. Und Goldie Hawn mit Kurt Russell ist doch auch schon seit...
Sind die noch verheiratet?
Die sind gar nicht verheiratet. Ihr Geheimrezept ist nämlich genau, dass sie nicht geheiratet haben. Aber sie sind...
Wilde Ehe.
Genau, in Anführungsstrichen wilde Ehe.
Ganz offensichtlich wilde Ehe. Ohne Trauschein ist wild.
Ja. Ach, so meinst du das?
Naja, so wild muss das nicht unbedingt sein. Aber ja, finde ich gut. Vielleicht muss man nicht heiraten. Getrennt wohnen, getrennte getrennte Badezimmer. Schlafzimmer nicht unbedingt, aber bei einigen hilft auch das, dass man länger zusammen bleibt. Ich könnte jetzt noch über Alan die ganzen Auszeichnungen runter.
Putzpersonal hilft auch meistens.
Ja, definitiv.
Nummer eins.
Definitiv. Alan hat diverse Auszeichnungen bekommen, hat ich bin noch auf der Suche nach einem wundervollen Zitat, was sie gebracht hat, als sie die Emmy Awards das erste Mal moderiert hat. Und zwar sagte sie dann, die sind dann nochmal verschoben worden wegen der Anschläge 11. September. Mhm. Und dann sagte in der Eröffnungs-, also ihr erster Satz, den sie sagte, war: "What would bug the Taliban more than seeing a gay woman in a suit surrounded by Jews?" Das fand ich sehr gut irgendwie, schwarzer Humor. Also sie macht das schon mit einer Nonchalance, auch so diese Moderation, die ich schon auch cool finde. Also ich bin schon ein Ellen-Fan. Nicht alles, was sie gemacht hat, finde ich super, super lustig und hau mir da auf die Schenkel.
Ja,
aber
gut, bei der Masse, die sie da produziert oder
ja, also sie ist... Ich habe ja gerade schon
du
gesagt.
Du kommst als angehender Star oder Star ja auch gar nicht an ihrer Show vorbei.
Nee.
Also das Who is Who aus Hollywood ist ja immer happy, wenn sie...
Julia möchte was sagen. Ja, bitte.
Ja.
Nur, weil du meintest, sie hat die Emmys nominiert, die verschoben wurden wegen 11. September.
Moderiert, habe ich schon wieder nominiert gesagt.
Moderiert, aber Findet Nemo kam erst 2003 raus, da war sie doch in der Versenke zwischen 97 und 2003. Oder hat die da trotzdem die Emmys nominiert?
2001 kehrte sie mit der Sitcom The Ellen Show ins Fernsehen zurück. Aber das war noch nicht, da ist sie nicht so reüssiert. Also das wirklich angefangen für sie hat es dann in 2003. Aber das habe ich tatsächlich vergessen zu sagen.
Du, das war aber ein guter Hinweis von dir, Julian.
Ja, danke. Nein, tatsächlich, sie ist dann irgendwann wieder zurückgekommen, bevor Findet Nemo war, aber immer noch in der Versenkung, also mit kleinen Sachen.
Kleinen Reichweiten vielleicht auch, ne?
Ja, genau. Aber guter Hinweis, müssen wir doch nochmal sagen, deutlich machen. Oder danke.
Lassen wir einfach drin.
Definitiv. Sie engagiert sich in vielfältiger Hinsicht für die Natur, aber natürlich auch vor allem für die Gay, Lesbian, Queer Community. PFLAG, Flag, Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays. Also ist natürlich da in der Community da schon sehr, sehr engagiert. Genau, beim Hurricane Katrina. Sie hat ja auch lang in New Orleans gelebt, hat da auch unter die Arme gegriffen, hat sich natürlich für die gleichgeschlechtliche Ehe auch mit politisch stark gemacht und ist laut geworden. Und ja, finde ich, ja, liegt irgendwie nah, gibt aber auch zurück. Also
ja,
ist jetzt aber auch nicht so, ich trage den guten Menschen vor mir her.
Nutzt ihre Macht, genau, und Power, die sie wieder erlangt hat, positiv.
Definitiv.
Cool.
Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich habe, als ich Alans Show gestern mir nochmal anguckte, auch denken müssen an eine andere Show, die Geschichte geschrieben hat, nämlich Nanette. Ich weiß nicht, ob...
Nee, sagt mir nichts.
Ja, von der australischen Comedian Hannah Gadsby. Dieses Programm ist recht berühmt geworden, weil es gar nicht so viele Lacher hat, sondern einerseits so ein bisschen auch, also die Frau ist auch lesbisch, einerseits so ein bisschen erzählt, wie das so ist als Lesbe, ist irgendwie schwierig, und dann aber die absolute Vollbremsung macht und ihren Leidensweg beschreibt und das so auf eine Art tut, wo einem das Lachen so ein bisschen im Halse stecken bleibt, ne? Dass man sich selber immer fertig macht dafür, dass man dick und hässlich, so die Butcherlesbe ist und so. Das ist für den einen irgendwie ein lustiger Gag und für den anderen eine Demütigung. Und sie hat dann festgestellt, dass es für sie eine Demütigung ist und dass es jetzt Schluss ist mit der Comedy, dass sie nicht mehr sich darüber lustig machen kann und dass es jetzt einfach auch nichts mehr zu sagen gibt. Das ist natürlich nochmal ein anderes Phänomen bei Alan. Bei Alan kommt das doch ein bisschen leichtfüßiger. Sie lässt auch in dem letzten Programm, was auch auf Netflix zu sehen ist, Relatable, dann durchblicken, dass es auch nicht immer so ganz einfach ist. Aber man sieht nicht diesen gebrochenen Menschen dahinter, den es vielleicht auch gar nicht gibt. Vielleicht hatte sie auch nicht so jetzt die großen Probleme, das ihren Eltern und ihren Freunden zu erzählen, sondern dann eher gebrochen im businesstechnisch. Aber die Hannah Gadsby auf der anderen Seite hat dann beschlossen, mit diesem Programm Und am Ende, ne, stehen alle auf, standing ovations, und gratulieren ihr dazu, zu diesem Schritt zu sagen, Humor ist nicht immer die beste Medizin. Humor hilft manchmal, ein bisschen drüber hinweg zu lachen, aber eigentlich ist das nicht der richtige Weg für mich, um damit fertig zu werden, was mir eigentlich in meinem Leben passiert ist. Also die ist wirklich auch gedemütigt worden, in einem sehr konservativen Teil Australiens groß geworden. Bitte schaut euch das an, weil das Comedy für mich nochmal, oder weil ich finde, nein, ihr müsst es euch nicht anschauen, weil ich das finde, aber ich kann euch nur einladen, das sich mal anzuschauen, wo Comedy einfach nicht mehr reicht.
Das ist mir jetzt nur da.
Nanette. Hat mit dem Inhalt nichts zu tun. Sie hat ursprünglich ein Programm schreiben wollen über eine Frau, die Nanette hieß, die sie mal getroffen hat oder vielleicht auch mit der sie mal was hatte, und war dann einfach zu faul, den Titel zu ändern. Also im Grunde genommen tut dieser Name eigentlich nichts zur Sache. Nanette, Anna Gatsby.
Irgendwie in letzter Zeit deine Lieblingsaussage, ne? Das tut ja jetzt nichts zur Sache.
Das tut nichts zur Sache.
Das tut nichts zur Sache.
Ja, das sagen immer dann Leute, wenn sie Belanglosigkeiten irgendwie einfach mal so reinstreuen wollen, die sie für wichtig erachten, aber ja, von aber denen sie meinen, dass genau, es andere nicht wichtig finden.
Mega, Katrin. Ja? Ganz, ganz lieben Dank für die Vorstellung dieser wunderbaren Frau. Und
Hannah Gatsby oder Ellen? Nein, aber Ellen auch super. Also definitiv für viele, auch meiner lesbischen Freundinnen, von denen es gar nicht so wenige gibt, ein Vorbild, und Hut ab, jetzt traue ich mich auch. Vielleicht hat Sonja auch den Mut gefasst, weil sie Ellen gesehen hat. Muss ich sie nochmal fragen.
Ich habe leider noch nichts vorbereitet für die nächste Folge, deswegen weiß ich auch noch gar nicht, wen ich nehme. Aber Marcel und Daniel haben uns ja auch nochmal Frauen vorgeschlagen. Und da muss ich mal rein.
Wer ist nochmal Marcel und Daniel? Ich bin kurz auf die Sprünge.
Das sind zwei gute Kumpels.
Freunde von dir?
Ja, genau. Okay. Und der Marcel ist der auch gerade diese Postkarte geschickt hat, die ich dir weitergeleitet habe.
Der Postkarte.
Und Daniel
Marcel
hat mir nämlich über Facebook schon vor längerer Zeit, ich schäme mich gerade so, zwei Frauen auch genannt, dessen Namen mir aber gerade nicht parat liegen.
Wir werden das nachreichen.
Richtig.
Ich muss dir noch was gestehen.
Na?
Ich bin noch nicht ungeschminkt zur Arbeit erschienen.
Das
krieg ich jetzt
Ding.
Abzugspunkte?
Ja. Hm. Auf der Skala von 0 bis 10 bist du gerade bei minus 10.
Oh nein.
Okay.
Stets bemüht. Vielleicht mache ich es noch. Mal gucken.
Okay.
Danke.
Auf jeden Fall herzlichen Dank fürs Vorstellen.
Und doch nicht für, ne?
Und ich sag mal, bis
zum
demnächst.
Mal.
Ne? Ja, genau.
Tschüss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.